Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 28.
Fantrust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandtrust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive und wir sind in der KW 28 und natürlich habe ich ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. Es kommt heute auf jeden Fall ein paar Mal Aldi vor. Der hatte ja letzte Woche, glaube ich, schon da mit dem Thema Australien. Jetzt kommt Deutschland, aber wohlgemerkt einmal Aldi Nord, einmal Aldi Süd. Also ganz spannende sozusagen ja Divergenz in der Hinsicht mal. Aber ich würde sagen, nicht lang schnacken, los geht's und wir starten mit den
Zahlen der Woche.
Und dort hat, das muss ich jetzt mal ablesen, das Content Marketing Forum e.V. eine Studie rausgegeben, zusammen mit den Skion Research Labs, und haben mal untersucht, naja, was führt denn eigentlich dazu, dass Posts bzw. Social Media Aktivitäten von Unternehmen gut funktionieren? Und erstmal vorneweg, 89% der Befragten haben gesagt, sie interagieren mit Social Media Posts. Das heißt also, grundsätzliche Wirkung oder, sag ich mal, grundsätzliche Verbreitung dieses Themas ist definitiv gegeben. Das ist aber jetzt wahrscheinlich auch keine Überraschung. Wichtiger ist wahrscheinlich die Frage, wann und wie interagieren denn eigentlich die Konsumentinnen und Konsumenten mit einem Post? Und dort war es erstmal so, dass es ein negatives Ergebnis gab, und zwar, dass 45% der Befragten gesagt haben, sie interagieren sozusagen im negativen Sinne mit dem Post, weil sie den einfach wegklicken oder ignorieren und so weiter. Und das insbesondere dann, wenn es sich natürlich um einen Paid Post bzw. Paid Ad oder ähnliches handelt, einfach weil es dann zu penetrant ist, weil es vielleicht dann auch nicht so passend ist und weil es dann einfach auch nervt in dem Zuge, gerade wenn es um diese nervigen Call to Action gibt. Also da fast eine Hälfte der Befragten, die eben gesagt haben, sie sind eigentlich nicht so erfreut über diese Social Media Posts. Aber ganz wichtig, 2/3 der Befragten haben dann in dem Zuge aber auch gesagt, dass sie gerne mit Posts interagieren, und zwar insbesondere dann, wenn dieser Post ihnen einen Informationsvorsprung gibt. Das heißt, irgendwie nochmal aufklärt, sie vielleicht auch zu einem guten, ja, zu einem guten Shopping-Punkt irgendwie auch bringt. Das heißt, also eine gute Empfehlung gibt oder ähnliches. Das heißt, wenn dann Mehrwert kreiert wird, ist jetzt auch nicht besonders überraschend, dann interagieren die Konsumentinnen und Konsumenten natürlich sehr gut und sehr gerne mit dem Post. Die große Frage, die jetzt übrig bleibt, wenn du diese Divergenz hast oder diese unterschiedlichen Positionen, auf der einen Seite eben ja Abkehr oder Aversion gegenüber dem Post und auf der anderen Seite klare Zustimmung und Engagement, ist ja die große Frage, woran liegt das? Und dort hat eben die Studie zutage geführt, dass es so eine Art Dreiklang oder Pyramide auch gibt, oder besser gesagt Dreieck. Und zwar, dass es darum geht, wie spezifisch ist der Post für die Marke, dann zweitens, wie kanalspezifisch ist er und wie zielgruppenspezifisch ist er. Auch das jetzt nicht im Kern eine Überraschung, aber vielleicht eine Bestätigung von dem, was man eh schon mehr oder weniger weiß, beziehungsweise was vielleicht auch mal ganz gut ist, das nochmal zu betonen. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass in der Studie ganz klar rauskam, der Post muss, wie gesagt, spezifisch zur Marke sein, und er sollte vor allen Dingen jetzt auch nicht unnötig mit dem Thema Humor und so weiter spielen, wenn es überhaupt nicht zur Marke passt. Das heißt also, Katzenvideos und alles Mögliche, wo man vielleicht versucht, jetzt gerade mal so einen lustigen Nährboden zu nutzen, da sollte man schon den Bezug zur Marke immer wieder herstellen, weil das eben sozusagen diese Interaktion, das Engagement beziehungsweise auch das Interesse an dem Post erhöhen könnte. Also das ist ganz wichtig, dass wir nicht immer nur dran denken, ja, wir machen es irgendwie lustig und wir nutzen da wieder Nährboden und so weiter, kommen wir später noch dazu, sondern sich wirklich überlegt, wie passt das eigentlich zu meiner Marke und wie stelle ich vielleicht auch einen Bezug zu meiner Marke her, damit ein Post eben wirksam wirkt. Und klingt wie eine No-Brainer, ist aus meiner Sicht aber viel zu selten der Fall. Und dann kommen wir auch schon zu den
Marketing-Themen der Woche.
Und da müssen wir nochmal so einen Nachklapp von Perplexity machen. Hatte ich ja vor 2 Wochen, glaube ich, hier dabei. Also Perplexity ist ja eine KI-basierte Suchmaschine, oder besser gesagt positionieren sie sich ja als Antwortmaschine, weil sie eben sagen, du kannst Perplexity eben nutzen, kannst dann eine Frage stellen und Perplexity versucht dir direkt die beste Antwort zu liefern, die sie im Netz finden, und zwar auch noch Studien- bzw. quellenbasiert. Das ist der große Unterschied auch zu ChatGPT natürlich. Das heißt also, du kriegst eine dezidierte Antwort, wo die Studie oder der Link, die Quelle direkt auch hinterlegt ist. Und Perplexity hat natürlich die Herausforderung, auch wenn sie sich wunderbar als Antwortmaschine positionieren, dass sie hinter dem riesigen Marktführer Google natürlich um einiges hinterherstecken. Also 90% der Befragungen oder besser gesagt der Suchanfragen werden natürlich in Deutschland nach wie vor über Google gemacht. Und da möchte Perplexity irgendwie in dieser Phalanx reinkommen. Da haben sie vor ein paar Wochen bereits die erste Welle ihrer Kommunikationskampagne in Deutschland gestartet, hatte ich ja darüber berichtet, gerade auch in Verbindung mit der EM, haben das Thema Nährboden Fußball auch genutzt, um eben eben direkt zu zeigen, ja, wir sind die Antwortmaschine. Und das haben sie durch eine ganz gute Mechanik gemacht, indem sie einen QR-Code auf die Kampagne bzw. die Sujets gemacht haben. Da hast du eine Frage gesehen und dann konnte man die Antwort mit Perplexity über den QR-Code praktisch bekommen. Das heißt, man hat also direkt live gesehen, wie Perplexity denn eigentlich funktioniert. Habe ich damals auch berichtet, dass ja gerade in einem Markt, wo sie sich im Aufbau befinden, ein ganz entscheidender Punkt, dass man also diese Nutzung hinbekommt, dass die Leute es eben austesten. Und genau dort geht auch die zweite Welle der Kommunikationsidee von Perplexity nämlich hin. Und zwar haben sie eine Kooperation gestartet in Deutschland und zwar mit niemand Geringerem als der Deutschen Telekom. Und die Idee mit der Deutschen Telekom ist es, die Bezahlversion praktisch als Teil eines Magenta-Abos, also von der Telekom, auch nochmal zu verankern. Das heißt also, wo du normalerweise 200 Euro für bezahlen würdest, also für die Bezahlversion bei Perplexity, kriegst du das jetzt im Zuge des Magenta-Abos direkt mit dazu. Und die Idee kann man jetzt auf der einen Seite sagen, ist irgendwie Rabatt etc., also vielleicht nicht ganz so positiv für eine Marke, auf der anderen Seite aber natürlich eine höhere Nutzung. Und das ist gerade die entscheidende Kennziffer bzw. der entscheidende Hack sozusagen, dass Perplexity irgendwie zu einer Nutzung kommt. Und das natürlich dann in so Bundle-Modellen, das einfach in ein Abo mitzupacken bei der Deutschen Telekom, ist natürlich ein wunderbarer, einfacher Hack. Ganz entscheidend ist aber für mich jetzt auch nochmal, wenn man sich die Kooperation anschaut. Perplexity und Deutsche Telekom passt im ersten Moment gar nicht so gut zusammen, weil wir haben auf der einen Seite die große Deutsche Telekom und wir haben auf der anderen Seite Perplexity, so diese ganz, ganz kleine Antwortmaschine, die gerade noch um die Gunst der Konsumentinnen und Konsumenten natürlich auch kämpft. Und warum passt das jetzt trotzdem zusammen? Auf der einen Seite muss man feststellen, der gute Punkt, warum das gut zusammenpasst, ist, Perplexity kriegt natürlich einen sofortigen Boost von einer vertrauenswürdigen großen Marke, die in Deutschland, wie gesagt, etabliert ist. Aber die Deutsche Telekom kriegt auch einen gewissen Boost bzw. einen gewissen, ja, ich sag mal, Vorteil durch die Kooperation, weil die Deutsche Telekom natürlich die Technologie von Perplexity so ein bisschen mit sich verbindet und dadurch natürlich moderner, zukunftsweisender, zukunftsfähiger etc. auftritt und sich sozusagen dadurch so ein bisschen verjüngt oder so ein bisschen, wie gesagt, mit dieser Technologie auch auflädt. Der zweite Punkt, der wahrscheinlich nur am Rande ganz interessant ist, ist aus meiner Sicht, dass die Deutsche Telekom ja schon sehr dafür sorgt, dass man vertrauenswürdige Informationen im Netz auch verteilt, kämpfen ja sehr stark gegen Hate Speech, also sind da schon so ein bisschen der, ja, wie jetzt sage ich mal so, Saubermann des Online-Markts sozusagen und in dem Zuge sich mit dem vielleicht auch Saubermann der Suchmaschinen und der KI-basierten Technologien zusammenzutun, nämlich Perplexity, so würde ich sie jetzt mal ganz hart positionieren, das hat vielleicht auch noch einen gewissen spannenden Effekt, das heißt also, ja, die Telekom stärkt dadurch nicht nur diese Zukunftsfähigkeit, sondern aus meiner Sicht auch einen Teil ihrer Marken-DNA. Ja, und dann kommen wir zu Aldi Süd erstmal. Und da ist es so, dass Aldi Süd jetzt eine neue Kooperation, oder besser gesagt eine Verstärkung der Kooperation mit Tokyo Hotel vorgenommen hat. Und jetzt ist ganz entscheidend, wenn ihr an Tokyo Hotel denkt, denkt ihr natürlich an die Kaulitz-Brüder. Das Interessante ist allerdings, Aldi Süd macht diese Kooperation eben nicht mit den Kaulitz-Brüdern, sondern mit Tokyo Hotel, beziehungsweise mit der anderen Hälfte, wenn man so will, und zwar mit Gustav und Georg. Das sind nämlich die beiden, ja, ich sag mal, Instrumentenspieler, die ja noch mit zu dieser Band Tokyo Hotel gehören und immer so ein bisschen im Schatten von den Kaulitz-Brüdern natürlich auch stehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum nimmt man Gustav und Georg mit in eine Kampagne? Warum nicht direkt die Kaulitz-Brüder? Mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich billiger ist, hat es auch wirklich einen inhaltlichen Grund. Und zwar versucht Aldi Süd nochmal deutlich zu machen, hey, Beilagen können auch ein Star beim Gericht auf dem Teller, im Kühlschrank oder auch im Einkaufswagen sein. Und natürlich kann man auch wunderbar Beilagen bei Aldi Süd auch kaufen. Und zwar geht es natürlich um Obst und Gemüse in dem Zuge. Und genau darum geht es sozusagen, weil Gustav und Georg sind natürlich auch die, wenn man so will, Beilagen von Tokyo Hotel, weil die Kaulitz-Brüder eben so bekannt sind. Das heißt, man versucht jetzt eben so dieses Thema Fokussierung, Obst, Gemüse, natürlich großes Thema bei Aldi Süd eh, über diese Beilagenidee oder so die Leute, die im Hintergrund sind, sozusagen auch zu verankern und damit Werbung für das Thema Beilage auch zu machen. Und dabei machen sie praktisch einen Spot, wo man auch sieht, wie die beiden Beilagen, also Gustav und Georg, öfter mal vergessen werden, sozusagen beim Einkauf oder besser gesagt bei der Band und dass sie genau deswegen dagegen protestieren und dann die Idee haben, ey, wir machen ein Restaurant auf, wo die Beilagen mal im Fokus stehen. Und das Spannende ist jetzt, neben dem, dass jetzt dieser Spot natürlich auch sehr, sehr stark auch geteilt wird, auch über Tokyo Hotel bzw. die Kaulitz-Brüder in dem Zuge, ist vor allen Dingen, dass dieses Restaurant, für die sie sozusagen erstmal fiktiv Werbung machen, dass dieses Restaurant am 22. Juli ebenfalls aufmachen wird und zwar als Pop-Up-Store in Köln. Und dort wird es also wirklich ein Restaurant geben, was diese beiden, also Gustav und Georg sozusagen auch betreiben. Und dann gibt es da Einladungslisten, wo sich eben Gäste anmelden können und dann dieses echte Beilagen-Restaurant erleben können. Das heißt also mal einen Teller bekommen, wo die Beilage, das was eher so nebensächlich ist, dann wirklich mal die Hauptrolle spielt. Und das finde ich natürlich eine sehr, sehr spannende und gut durchdachte sozusagen Kampagne. Einerseits, was wollen wir tun, wen brauchen wir dazu und wie denken wir das eigentlich zu Ende, also bis hin zu so einem Pop-Up-Store oder Restaurant. Das ist, wie gesagt, die Kampagne aus meiner Sicht wunderbar zu Ende gedacht. Ja, und dann kommen wir noch zum goldenen Windbeutel. Das ist ja auch so ein Lieblingsthema von mir. Also hier dieses Thema Mogelpackung und goldener Windbeutel auf jeden Fall auch wieder. Und da ist es so, dass, glaube ich, binnen 10 Jahren geht zum dritten Mal ein goldener Windbeutel zu Alete. Und zwar geht er zu Alete für das Thema dieser, ja, Obstis. Das heißt, sind diese Quetschis, wo dann so, sag ich mal, Fruchtfleisch, Konzentrat, wie auch immer man das nennt, in so einer Packungsform dargereicht wird. Und das vor allen Dingen für Kinder dann ganz spannend sein soll, weil es natürlich wunderbar schmeckt. Kenne ich von meinen eigenen Kindern auch. Und dort wurde das Ganze jetzt zum goldenen Windbeutel von 57% der Teilnehmenden dort eben gekürt. Es haben knapp 57.000 Leute dort teilgenommen. Und wie gesagt, 57% davon haben eben gesagt, ja, dieser Obsti von Alete ist definitiv goldener Windbeutel wert, weil nämlich dort draufsteht, ohne Zuckerzusatz. Und das mag jetzt im ersten Moment etwas irreführend sein, weil sie sagen natürlich, da ist nur Fruchtzucker drin. Aber die große Menge an Fruchtzucker, die da drin ist, ja, führt eben bei dem goldenen Windbeutel, der von Foodwatch eben gekürt wird. Da sagen sie eben, es ist jetzt egal, ob da kein Zucker drin ist oder nicht, aber die hochverdichtete Form von Fruchtzucker dort ist trotzdem, ja, sag ich mal, nicht so besonders gesundheitsfördernd. Das heißt, also es ist durchaus irreführende Werbung. Und da, wie gesagt, also ein Großteil, fast 2/3, die dafür gestimmt haben, okay, Alete Obsti, das sollte auf jeden Fall dieser Windbeutelgewinner sein. Aber die Plätze 2 und 3 finde ich durchaus auch nochmal interessant. Fast vielleicht ein Ticken interessanter, weil beim Obsti kann man sich vielleicht noch gerade so denken, okay, das ist jetzt nicht optimal ist für Kinder. Beim zweiten Thema, da sind wir wieder beim Thema Shrinkflation und da ist Langnese Buonissimo mit dem Vanilleeis ganz vorne dabei, weil die sich ein richtig hartes Stück Shrinkflation geleistet haben. Und da gab es tatsächlich nur 27% der Stimmen und das wundert mich insofern, weil es waren 44% Preiserhöhung, weil nämlich der Preis beibehalten wurde von 3,99 €, allerdings von 1,3 Litern auf 900 Milliliter reduziert wurde. Das heißt also 400 Milliliter weniger und trotzdem gleichen Preis. Und da kommt man, wie gesagt, dazu, dass es 44% Preiserhöhung sozusagen sind, beziehungsweise eben wirklich ein dreister Fall von Shrinkflation. Und der dritte Platz geht an die Rügenwalder Mühle, die ja auch immer wieder für ihre vegetarischen Ersatzprodukte gelobt werden und ja auch sehr erfolgreich sind damit. Aber die haben sich jetzt bei der veganen Schinkenspicker-Mortadella geleistet, dass sie sagen, hey, das ist auf Basis von Sonnenblumenkern, soll also irgendwas Positives sein. Dann auch verkünden und vermitteln. Aber die Basis waren nur irgendwie so ein paar 2 oder 3% tatsächlich, die auf Sonnenblumenprotein ja letztendlich basierten. Und da muss man dann auch sagen, wie kommt man eigentlich auf solche Ideen, dass man sagt, auf Basis von Sonnenblumenkern und da machst du nur 2% rein. Ich stelle mir eh schon die Frage, was soll denn eigentlich Sonnenblumenkern jetzt irgendwie für eine ja besondere Art sein? Vielleicht kenne ich mich da zu wenig mit aus. Also das erschließt sich für mich wiederholt nicht sowohl das Thema Shrinkflation, wo man auch sagt, bei so einem Vanillebecher, das kennt man ja irgendwie so aus der Hand und dann einfach so wirklich so dreist zu reduzieren, oder einfach zu sagen, hey, wir erzählen jetzt irgendwas von Sonnenblumenkern, obwohl das nur ganz, ganz bedingt drin ist. Das erschließt sich mir sehr, sehr selten. Vor allen Dingen müssen Marken da jetzt wirklich aufpassen. Man sieht jetzt hier 57.000 Leute, die mitgemacht haben. Beim Thema Mogelpackung waren es ja letztes Jahr auch doppelt so viele wie das Jahr zuvor. Also man sieht, die Leute werden immer mündiger, sie wollen immer mehr mitmachen und sie werden auch immer zynischer, wie ich ja ganz oft hier auch sage. Das heißt, die Leute sind da wirklich sehr, sehr kritisch. Und da muss man sich nochmal vor Augen führen, wir leben, wie ich ja auch so gern sage, in der transparentesten Welt aller Zeiten. Alles wird entlarvt, wenn du etwas nicht in der entsprechenden Qualität machst, beziehungsweise es wird alles entlarvt, wo du einfach nicht Leistung oder auch Erfahrungsenttäuschungen in produzierst. Und das muss man sich ganz bewusst sein, dass man sich diese Werbelügen, glaube ich, immer weniger leisten kann. Und bei Alete muss man jetzt dazu sagen, es ist, wie gesagt, der dritte goldene Windbeutel. Und irgendwann, wenn das wiederholt passiert, dann wird das irgendwann auch so, ich nenne das ja immer ins kollektive Bewusstsein gespeichert. Das heißt also, irgendwann ist es kein Zufall mehr. Ah, die haben da einen Fehler gemacht oder sonst was, sondern irgendwann wird es halt zu Geschäftsgebaren und wird auch bei den Leuten auch so verankert, dass es vielleicht einfach eine Markenidee ist, da immer so ein bisschen den Konsumenten, die Konsumentin so an der Nase herumzuführen. Von daher, also ja, muss man glaube ich schon aufpassen, transparenteste Welt aller Zeiten und der Bürger oder die Konsumentinnen und Konsumenten werden immer mündiger. Und dann kommen wir noch ganz schnell zu den
die Fundstücke der Woche.
Ja, und vielleicht habe ich euch mal erzählt, ich wäre ja fast Fußballer geworden, wenn ich mich nicht verletzt hätte. Naja, vielleicht nicht ganz so extrem auf jeden Fall, aber vielleicht kennt ihr diesen Spruch von dem einen oder anderen Freund oder Freundin, dass der oder die ihm öfter mal sagen, hey, ich wäre eigentlich Profifußballer geworden, wenn da nicht das Knie gewesen wäre, diese Knieverletzung. Und genau diesen Ausspruch, den man unter Fußballerinnen und Fußballern durchaus öfter mal teilt oder so unter Freunden besser gesagt auch teilt, der ist ja bekannt, so würde ich es mal sagen, in der Bubble sozusagen. Genau diesen Spruch hat jetzt Aldi Nord genutzt und zwar natürlich im Zuge der Fußball-EM, dass sie gesagt haben, sie machen jetzt eine Kampagne, wo man man eben diesen Spruch sieht. Ich wäre ja fast Profifußballer geworden, wenn da nicht das Knie gewesen wäre. Und unten sieht man dann nur einen Lauch abgebildet, wo dann eben steht, jeder Lauch fast immer oder so in die Richtung. Ist ja so typisch meme-technisch natürlich gemacht. Und da gab es jetzt eine ganz große Diskussion. Ja, ist das jetzt sinnvoll? Ist das nicht zu kodiert? Verstehen die Leute das? Du musst doch in der Bubble sein. Also du musst diesen Spruch mal mindestens irgendwann gehört haben, damit du ihn verstehst und so weiter. Ist das jetzt effektiv dafür, eine Kampagne zu starten und rauszuhauen und Geld auszugeben und so weiter? Und ihr merkt vielleicht schon an meiner Stimme, ich finde, das ist eine gute Idee und ich kann die Kritik nur sehr bedingt nachvollziehen. Einen Kritikpunkt habe ich auch und zwar kann ich die Kritik nur so bedingt nachvollziehen, weil, und da komme ich wieder zu meinem allseits beliebten Thema der letzten 3 Wochen, man muss sich wirklich über den individuellen Punkt der Marke Gedanken machen, wenn man an solche Kampagnen rangeht. Was hat Aldi gemacht? Aldi weiß, wir sind im kollektiven Bewusstsein, in der Masse sind wir positioniert. Jeder kennt Aldi Nord oder Aldi Süd, jeder weiß, was er da bekommt. Das heißt also, das Wachstum, die Wachstumschancen für Aldi liegen in den Rändern, beziehungsweise immer in dieser Ausbalancierung, ständig auch relevant und bekannt zu sein, aber gleichzeitig so in diesen Wachstumsrändern, also bei ganz spezifischen Zielgruppen, auch wieder ins Relevance-Set zu kommen. Und gerade bei so einem Budget, beziehungsweise solch einer starken Marke wie Aldi, geht es, wie gesagt, darum, diese Balance herzustellen. Es bringt nichts, immer nur irgendwie Botschaften zu setzen, die für jedermann sind, sozusagen, weil jeder Mann oder jede Frau kennt Aldi eben schon. Und dementsprechend kann man natürlich Nährboden sehr, sehr schlau nutzen, um in gewissen Generationen oder bei gewissen Zielgruppen oder bei gewissen Milieus oder Bubbles oder wo auch immer sozusagen ein Stück weit zu wachsen, beziehungsweise die vielleicht auch wieder auf die Seite von Aldi Nord und Aldi Süd zu bringen. Und genau das macht Aldi hier perfekt, weil sie ein Meme nutzen. Das verbinden sie auch noch mit dem Nährboden Fußball logischerweise. Also es geht ja um Fußball und dafür ist Aldi ja schon bekannt, da immer wieder auch gute Memes auch Social Media technisch zu setzen und da im richtigen Moment sozusagen auch bei unterschiedlichen Leuten so wieder so einen Piekser zu setzen. Das ist eine wunderbare Strategie, wo ich eben, wie gesagt, nicht nachvollziehen kann, warum das überhaupt kritisiert wurde. Ein Kritikpunkt, den teile ich schon, es war anscheinend nicht ganz so gut erkennbar, dass es Aldi Nord ist. Das heißt also, man hat da so ein bisschen diese typischen Stilelemente vernachlässigt, aber ja, das ist so dieser Kritikpunkt. Ein positiver Punkt übrigens noch zum Thema zielgruppenspezifische Ausspielung. Ein ganz entscheidender Punkt war, und das hast du natürlich heutzutage auch im Griff, du musst das ja nicht überall an jedem Bahnhof und so weiter sagen, sondern du kannst ja heutzutage über die Billboards ganz spezifisch überlegen, wo muss das denn jetzt eigentlich ausgespielt werden. Und das hat Aldi nämlich gemacht. Das heißt, sie haben genau geguckt, wo sind jüngere Leute unterwegs, wo passt es halt in welche Stadt und so weiter. Diese Möglichkeiten hast du. Und wenn du das im Griff hast, kannst du natürlich wirklich überlegen, wie du, wie gesagt, an den Rändern noch wachsen und anziehen kannst. Und dann kommen wir noch zu Ahoi Brause, natürlich eine Kultmarke, ja, bekannt im deutschsprachigen Raum, würde ich mal mindestens machen, haben ja auch mal wieder einen schönen Schub bekommen, auch durch so, ja, ich sag mal, auch alkoholische Verbindungen sozusagen. Aber auch für Ahoi Brause geht es eigentlich darum, immer wieder so einen Reiz, allerdings in dem Fall bei der richtigen Zielgruppe zu setzen. Und das macht Ahoi Brause ganz gerne, gerade so bei der Gen Z oder, sag ich mal, bei den Social-Media-affinen Zielgruppen. Genau, deswegen machen sie jetzt eine neue Kampagne und zwar mit Friedrich Lichtenstein. Das ist der Supergeil-Typ von Edeka, ne? Der so in einer super sonoren, tiefen Stimme immer supergeil sagt. Und der macht in so einer Art ganz kurzen Mockumentary mit, wo er mit einem fiktiven Praktikant oder Mitarbeiter in einem Späti in Berlin arbeitet und die eben Marketing für Ahoi Brause machen. Und warum Mockumentary? Ja, weil die Mockumentaries eben gerade bei dieser Zielgruppe, also bei der TikTok-Generation oder bei der Gen Z, eben sehr gut ankommen und dort sehr, sehr gut etabliert und ja, einfach angesagt sind sozusagen. Und deswegen nutzt man jetzt diesen Stil, der auch wirklich gut gemacht ist, weil man sieht verwackelte Videos, so wie mit dem Handy gefilmt ungefähr, also jetzt nicht Hochglanz und so weiter. Das hätte jetzt auch wieder nicht gepasst zu diesem Mockumentary-Stil, sondern man leistet sich ganz bewusst eine spezifischere, sozusagen imperfekte, unsaubere Kampagne, weil es einfach gut zur Strategie bzw. zur Zielgruppe passt. Und dass man dann natürlich Friedrich Lichtenstein noch nimmt, ist natürlich eine super Idee oder eine super geile Idee, besser gesagt, die dann noch so eine zusätzliche Verstärkung gibt und ja, glaube ich, ein guter Renner wird bei TikTok. Von daher hier auch ein Fundstück von Ahoi Brause. Und in dem Sinne würde ich sagen, habe ich wieder viel geliefert. Also ihr werdet wahrscheinlich zu Aldi gehen am Wochenende, werdet vielleicht Ahoi Brause nutzen, keine Ahnung, werdet es mal sehen. Vielleicht nutzt ihr auch einfach Perplexity oder ihr fragt Perplexity mal, was sollt ihr am Wochenende machen? Nee, das solltet ihr ja lieber ChatGPT fragen. Aber wie auch immer, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. In dem Sinne, macht's gut, bis dann, ciao.